Welche Werte halten Sie für wichtig?
Ehrlichkeit? Vor allem, ja.
Es hat lange Zeit kein so ehrliches Wahlprogramm gegeben.
Angela Merkel gewann die Wahl. Und dann die Vorwürfe der Opposition.
Wenn Sie nicht mit dieser riesigen Mehrwertsteuerlüge sich an die Regierung heranbetrogen hätten.
Wir sind ehrlich und haben damit auch eine Chance.
Welche Werte halten Sie für wichtig?
Ehrlichkeit? Vor allem, ja.
Meinungsforscher bestätigen das. Ehrlichkeit halten die Menschen für wichtig. Und so kommen auch Politiker nicht umhin, ihre eigene Ehrlichkeit zu beteuern.
Wir sind ehrlich?
Politiktheoretiker waren immerhin so ehrlich zuzugeben, dass Lügen politisch sinnvoll sein können. Platon schreibt in seiner Politeia:
Nur den Herrschern des Staates kommt es zu, die Lüge zur Abwehr der Feinde oder zum Nutzen des Staates zu gebrauchen.
Zum Nutzen der Stadt und zur Abwehr der Feinde. Das ist eben diese alte Vorstellung, dass es sozusagen eine Staatsräson gibt, die als ein übergeordnetes Gut dem Rechtsanspruch der Bürger vorausgeordnet ist. Und genau diese Vorstellung von Gemeinwohl als ein übergeordnetes Gut, die ist mit der modernen Demokratie unvereinbar.
Vereinbar mit der modernen Demokratie ist aber durchaus, dem Bürger die Wahrheit unter gewissen Umständen vorzuenthalten, zum Beispiel militärische Geheimnisse nicht preiszugeben oder, das liegt in der Natur der Sache, Geheimdienstaktivitäten zu verschweigen. Klare Grenzziehungen sind kaum möglich. Wo hört das Verschweigen der Wahrheit auf und wo beginnt die bewusste Irreführung? Professor Dr. Eberhard Schottenhoff ist Theologe und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Zur Lüge verdammt – Politik, Medien, Medizin, Justiz, Wissenschaft und die Ethik der Wahrheit«.
Wir sagen heute, mit einem Gedanken, der in der politischen Theorie der Neuzeit aufkam, dass auch der Betreffende, der Adressat der Rede, dann ein Recht auf die Wahrheit besitzen muss. Und nur wenn dieses dritte Element hinzukommt, dass also die Wahrheit vorenthalten wird, auf die der Angesprochene ein Recht hätte, dann ist eine wirklich ausnahmslos verwerfliche Lüge gegeben. Und das Recht auf die Wahrheit hängt wiederum ab von der Situation, von der Beziehung, in welcher der Sprecher und der Angesprochene zueinander stehen.
Zu klären ist dann allerdings, wer, wann, warum einen Anspruch auf Wahrheit hat und wer diesen Anspruch auf Wahrheit nicht hat.
Ich finde, das ist eine spannende Fragestellung, ob wir die Unterscheidung nicht ändern müssen, nämlich die Unterscheidung Wahrheit-Lüge, zumindest was Politik betrifft, ersetzen müssen durch die Unterscheidung schlechte Lügen und, sagen wir mal, White Lies, um diesen mittlerweile gängigen Begriff zu bringen. Weiße Lügen, sprich Lügen, die erstens gut gelogen sind und die dann auch noch eine sinnvolle politische Funktion erfüllen.
Professor Dr. Norbert Bolz ist Medienwissenschaftler, der das politische Geschäft, so wie es in den Medien präsentiert wird, analysiert. Mit welchem politischen Ziel lügt ein Politiker? Was bewirkt er mit seinen Lügen? Welcher Politiker lügt mit Bedacht? Intelligent, sorgfältig, schlecht und dumm?
Das Lügen hat ja prinzipiell das Problem, dass man sehr viel intelligenter sein muss beim Lügen als beim die Wahrheit sagen. Die Wahrheit sagt sich leicht und da steckt kein Stolperstein dahinter. Die Lüge besteht fast nur aus Stolpersteinen. Sie besteht nur aus Komplexitäten und aus starken Erinnerungsleistungen. Und je komplexer die Welt wird, je moderner unsere Existenz wird, umso schwieriger wird es wirklich zwingend zu lügen, so zu lügen, dass der andere es für bare Münze nehmen kann. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum das Politikern in unserer immer komplexer werdenden Welt immer schlechter gelingt.
Lügen, Fälschungen, Tricks und Täuschungen waren häufig dann notwendig, wenn Kriege angezettelt wurden. Am wirksamsten geschieht das, wenn ein Angriff als Verteidigung zurechtgelogen wird. Beispiel 1. Der Deutsch-Französische Krieg.
Otto von Bismarck veröffentlichte 1870 die Emser Depesche von Kaiser Wilhelm I. in einer derart verstümmelten Fassung, dass Napoleon II. Sie als Kriegserklärung werten musste und selber eine Kriegserklärung abgab. Damit war Frankreich der Aggressor.
Beispiel 2. Der Zweite Weltkrieg. Adolf Hitler kündigte am 22. August 1939 in kleinerem Kreis den fingierten polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz an.
Ich werde propagandistischen Anlass zur Auslösung des Krieges geben, gleichgültig ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht.
Dieser und zwei weitere Grenzverletzungen sollten den Anlass liefern für den Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen. Am Abend des 31. August 1939 betraten SS-Leute den deutschen Sender Gleiwitz in Schlesien.
»Wir haben ein paar Warnschüsse in die Decke gegeben, um ein bisschen Krawall zu machen«,
berichtete später der SS-Offizier. Dann wurde der Sendebetrieb unterbrochen mit den Worten:
»Achtung, Achtung, hier ist Gleiwitz. Der Sender befindet sich in polnischer Hand. Die Stunde der Freiheit ist gekommen.«
Es folgte eine kurze Rede, die mit »Hoch lebe Polen« endete. Die SS-Leute drapierten drei Tote aus dem KZ Sachsenhausen im Schaltraum des Senders und fotografierten sie und starteten ihre gut vorbereitete Propagandakampagne. Höhepunkt war die Rede Hitlers am Morgen des folgenden Tages vor dem Reichstag.
»Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.«
Notwendig werden Lügen besonders dann, wenn die gewählte Führung einer demokratischen Gesellschaft Krieg führen will und die Zustimmung der Parlamente und der Bevölkerung benötigt. Beispiel 3. Der Vietnamkrieg. Der Tonkin-Zwischenfall.
Am 2. August 1964 wurde ein amerikanisches Kriegsschiff, der Zerstörer Maddox, bei einer Patrouillenfahrt im Golf von Tonkin von nordvietnamesischen Schiffen angegriffen. Ebenfalls ein zur Verstärkung geschicktes Kriegsschiff zwei Tage später.
Präsident Johnson ordnet die Bombardierung nordvietnamesischer Häfen und Versorgungseinrichtungen an.
1971 ermittelten Journalisten der New York Times, die Amerikaner hatten die nordvietnamesischen Schiffe zuerst angegriffen. Aus den 1971 veröffentlichten Pentagon-Papieren geht hervor, die genauen Pläne für die Bombardierung Vietnams lagen bereits im Frühjahr 1964 vor.
Der Tonkin-Zwischenfall gilt seitdem als Kriegslüge.
Alles, was Politiker entscheiden und alles, was Medien berichten, wird unglaublich schnell auch wieder vergessen, um Platz zu machen im Speicher der Aufmerksamkeit. Und das heißt, dass sich so etwas wie langfristige Vertrauensverhältnisse, die Glaubwürdigkeit begründen könnten, gar nicht mehr herstellen lassen.
Und deshalb, diese Schlussfolgerung ließe sich aus der Aussage des Medienwissenschaftlers Norbert Bolz ziehen, ist der Schaden nicht allzu groß, wenn Lügen auffliegen. Beispiel 4. Golfkrieg 1990. Der Irak besetzt das erdölreiche Kuwait. Die USA drohen mit militärischer Intervention. Die Meinung der Öffentlichkeit ist eher ablehnend. Die Werbeagentur Hill & Knowlton startet eine Medienkampagne. Der Höhepunkt: am 10. Oktober 1990 schilderte vor dem Menschenrechtsausschuss des US-Kongresses die 15-jährige Kuwaiterin Nayira unter Tränen die Brutalitäten irakischer Soldaten.
»Ich habe im Krankenhaus gesehen, wie irakische Soldaten Säuglinge aus den Brutkästen gerissen haben, um sie auf dem kalten Fußboden sterben zu lassen.«
Dieser vermeintlich wahre Bericht spielte bei der Diskussion Kriegseintritt oder nicht eine nicht zu unterschätzende Rolle. Präsident Bush Senior wies tief betroffen immer wieder auf diese Babymorde hin. Nach dem Krieg sprach man von der Brutkastenlüge. Die Babymorde hat es nie gegeben. Die angebliche Zeugin war in Wahrheit die Tochter des kuwaitischen Botschafters. Die Behauptungen frei erfunden.
Die Massenmedien fügen dem Publikum nicht eine Form von Verblödung zu. Eine solche Theorie ist absurd. Sondern es gibt eine Art prästabilierte Harmonie zwischen den Informations- und Unterhaltungserwartungen des Publikums auf der anderen Seite und den Sendeschemata und Darstellungsschemata der Massenmedien.
Pointiert hieße das: die Medien liefern das, was das Publikum braucht, und die Politiker liefern, was die Medien brauchen. Beispiel 5. Jugoslawien 1999. Getötete Menschen werden zusammengelegt, fotografiert, die Fotos gelten als Beleg für Massenmorde. Der damalige Verteidigungsminister Scharping berichtet in seinem Kriegstagebuch vom serbischen Hufeisenplan.
erhalte von Joschka aus Geheimdienstquellen ein Papier, das die Vorbereitung und die Durchführung der Operation Hufeisen der jugoslawischen Armee belegt. Haben wir jetzt einen vollständigen Beweis über lange geplante serbische Vertreibung im Kosovo? Sofortige Auswertung veranlasst.
Der Hufeisenplan wurde nie nachgewiesen, erfüllte aber seinen Zweck. Der damalige NATO-Sprecher Scheer versichert,
nicht nur Minister Scharping, auch Kanzler Schröder und Minister Fischer waren ein großartiges Beispiel für politische Führer, die nicht der öffentlichen Meinung hinterherrennen, sondern diese zu formen verstehen.
Man kann Gefühle lernen, den Ausdruck von Gefühlen lernen. Und die Wissenschaft hat schon immer die These vertreten, dass man eher sich in Gefühle hinein agiert, als dass Handlungen aus Gefühlen resultieren. Das heißt also, wir haben es mit emotional patterns, mit Gefühlsschemata zu tun, in die man sich hineinarbeitet.
Politiker lernen diese konfektionierten Gefühle, wie Norbert Bolz sie nennt, und bedienen damit im Idealfall die nicht weniger konfektionierten emotionalen Erwartungen des Publikums. Es ist alles eine Frage des geschickten Emotionsmanagements.
Gibt es also komplexe, sehr schwer einem Laien plausibel zu machende Gründe, um einen Krieg anzuzetteln, dann ist es nichts anderes als politische Vernunft, nach einer weißen Lüge zu suchen. Das ist offensichtlich den Politikern in letzter Zeit eher misslungen und sie haben sehr schlecht gelogen.
Beispiel 6, der Golfkrieg 2003. Angegebene Kriegsgründe:
Der Irak verfüge über biologische und chemische Massenvernichtungswaffen.
Die UNO-Inspekteure fanden sie nicht. Der Vizeverteidigungsminister Paul Wolfowitz räumte in einem Interview gegenüber der Zeitschrift Vanity Fair bereits im Mai 2003 ein:
Aus bürokratischen Gründen haben wir uns auf das Thema Massenvernichtungswaffen festgelegt, weil das der einzige Grund war, dem jeder zustimmen konnte.
Das irakische Atomwaffenprogramm. Belege für Uranimporte aus dem Niger. Präsident Bush verwies auf Beweise der Geheimdienste.
Die gefundenen Urkunden erwiesen sich als plumpe Fälschungen.
Dass Kriegsgründe herbei- und zurechtgelogen werden, das ist ein immer wiederkehrendes Faktum. Doch warum wird so unsorgfältig, so wenig intelligent, so schlecht gelogen?
Vielleicht lügen diejenigen Politiker am schlechtesten, die noch am weitesten Überzeugungstäter sind, die sich also die Notwendigkeit der Camouflage, die Notwendigkeit der Verdeckung der tiefsten Intentionen gar nicht so recht vor Augen führen. Ein wirklich durchtriebener Politiker, ein Schlitzohr, würde von vornherein bei jeder Entscheidung überlegen, wie verkaufe ich das angemessen. Wenn Sie aber meinen, im Grunde die Wahrheit zu verteidigen oder die Speerspitze der Offenbarung selbst zu sein, dann glauben Sie vielleicht am Ende selbst daran, ehrlich Politik machen zu können und werden dann in Krisensituationen vor die peinliche Alternative gestellt, entweder ehrlich weiterzumachen und dann allerdings das öffentliche Ansehen zu verlieren oder zu einer Notlüge zu greifen. Und die Notlügen sind natürlich immer schlecht designte Lügen.
Sollten wir also den Politikern vertrauen, die sich mit dem Lügen Mühe geben und damit einen gewissen Respekt vor uns erkennen lassen? Und sollten wir uns besser vor denen hüten, die betonen, wie ehrlich sie sind? Die Lüge hat in der Politik immer eine Rolle gespielt. So viel steht jedenfalls fest.
Wir sind ehrlich und haben damit auch eine Chance, das einzuhalten, was wir dem Bürger sagen und dann im nächsten Jahr
Dum 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 dum